Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Im Lobpreis ist mir ein Gedanke aufgefallen, der mich sehr berührt hat. Von heute an nur noch Jesus. Wollen wir das? Willst du das? Will ich das? Und wir reden heute über einen Mann, der es wollte. Der hieß nämlich Johannes. Wir sind ja wieder mal in der Predigtreihe, sie geht weiter. Und das ist der erste Johannesbrief, der uns beschäftigt. Oh, wunderbar. Ich lese mal die Verse, die schon dran stehen. 1. Johannes 3, ab Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also, wenn wir das Wort Brüder hören, sind natürlich auch die Schwestern gemeint. Heute würde man es übersetzen mit Geschwister. Ich will mal kurz noch etwas sagen. Der Johannes hat das Evangelium Johannes geschrieben, das wissen wir ja. Und da ist die Schreibabsicht, steht leider immer am Ende, wie beim Roman, die Auflösung. Da steht da, das Johannesevangelium wurde geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Kann man nachlesen, Kapitel 20. Und unseren ersten Brief, der hat auch eine Schreibansicht, steht auch ziemlich weit hinten, im Kapitel 5, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Johannes war ein ziemlich interessanter Mann. Er war zuerst ein Jünger des Täufers, des Johannes, dann später wurde er durch Jesus in die Jüngerschaft gerufen. Er wurde berufen zu den 12 Aposteln, wie wir so wissen. Er gehörte sogar zu den engen Jüngerkreis der drei Leute, wo Jesus oft abgesondert in bestimmten Situationen nur drei hatte. Das war Petrus, Johannes und Jakobus. Und Johannes war so ein Typ, der wollte immer dicht dranbleiben. Und das wünsche ich mir natürlich auch an den Herrn. Er war beim Verhör von Jesus anwesend, er war bei der Kreuzigung dabei. Genau. Und wir haben uns schon daran erinnert, dass er derjenige war, der ziemlich intensiv die Liebe des Herrn genoss. Er bezeichnet sich dreimal, glaube ich, ich bin ein Jünger, den Jesus liebte. Hat denn Jesus die anderen nicht lieb gehabt? Na klar, aber er hat diese Liebe Jesu sehr intensiv gespürt. Jesus hat eine sehr merkwürdige Truppe sich zusammengestellt. Das waren 12 Leute. Und bei manchen Leuten gab er auch einen anderen Namen. Johannes wird bezeichnet mit seinem Bruder Jakobus Donnersöhne. Das waren also Leute mit einer ziemlich kurzen Zündschnur, die immer Emotionen drauf hatten und wenn irgendwas nicht so lief, wie es laufen sollte, dann zeigt mir es ziemlich deutlich. Aber wir sehen, Johannes ist an Jesus dran geblieben, hat eine persönliche Beziehung gehabt, diese Liebe von Jesus genossen. Und wenn wir an Jesus dranbleiben, dann passiert nämlich auch noch was, was wir vielleicht manchmal gar nicht merken. Wir verändern uns. Aus dem Donnersohn wurde ein Apostel der Liebe. Nicht schlecht. Ich habe mir gefragt, wie man ganz kurz und knapp das ganze ersten Johannesbrief zusammenfassen kann. Ich liebe so eine kurzen, knackigen Sachen. Der Überblick wäre für ganz eilige Leute, die sich nicht viel merken wollen, dreimal das L. Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist das Leben, was er uns schenken will. Johannes ist ein interessanter Typ. Der hat in seinem Johannes-Evangelium natürlich nicht, aber in seinen Johannesbriefen hat er oft immer nur schwarz und weiß gemalt. Also sozusagen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Vor 3 Wochen hat der Philipp gepredigt und er hat was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, der Johannesbrief ist eigentlich nicht unbedingt für Babychristi geschrieben. Also nicht die noch am Nuckel lutschen, sondern die geistlich sich gerade bekehrt haben und eine andere Speise brauchen. Und das finde ich interessant. Und ich will mal kurz zusammenfassen, so die Gegensätze, die sich manchmal sehr krass anhören. Es wird gesagt Licht oder es gibt Finsternis, dazwischen gibt es nichts. Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Liebe und Hass. Kommen wir noch zu Kinder Gottes, Kinder des Teufels. Hört sich stark an. Heute werden wir davon hören, Herz öffnen, Herz verschließen. Wenn uns unser Herz verurteilt, wenn uns unser Herz nicht verurteilt. Geist der Wahrheit, Geist des Irrtums. Und das Schärfste, was ich noch gefunden habe, ist, steht Kapitel 3, Vers 9, wird gesagt, ein Kind Gottes kann nicht lügen. Und in Kapitel 2, Vers 1 steht, wenn jemand aber lügt, na was denn nun? Also ich mag den Typen. Ich mag so richtig, entweder so oder so. Johannes hat für mich zusammengefasst 2 große Schwerpunkte. Einmal hat er den großen Blick nach innen, den wir uns heute angucken, nach die Gemeinde, nach die geistliche Familie, nach meiner Familie, die hier, ein paar fehlen natürlich noch, von meiner Frau angefangen, die noch hier sind. Und dann kommen wir auch dazu, den Blick nach außen, Warnung vor falschen Lehrern. Wir fangen erstmal mit dem Guten an, dem Blick nach innen. In Vers 10 wird gesagt, Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Es gibt nur 2 Kategorien. Es gibt da, sagt Johannes, keine Neutralität. Jeder hat seinen eigenen Vater, so ist es auch. Und Johannes sagt sogar zu den Pharisäern in Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 44, euer Vater ist der Teufel. Wo jemand wie die Pharisäer sehr boshaft gegen Jesus gesprochen haben, ihm unterstellt haben, dass er durch die Kraft der Dämonen die Dämonen austreibt. So etwas Widersprüchliches ist ja kaum zu glauben. Also wir sehen, bei den 2 Familien, da gibt es keine Verwandtschaft, da gibt es keine Grauzone, keine Neutralität. Vers 11 wird gesagt, dass das Lieben eine Botschaft ist. Und Kapitel 4, Vers 21 wird es noch ein bisschen deutlicher gesagt, es ist ein Gebot. Wenn also Gott uns ein Gebot gibt, können wir nicht sagen, ja, passt nicht. Gibt es noch einen Plan B vielleicht für mich? Es gibt keinen Plan B. Wenn mein Vater mir etwas gesagt hat früher, wo er noch lebte, brauchte ich nicht dreimal fragen, ist es so oder ist es nicht so? Dann war das klar. Und dieses Gebot ist ja, wird ja auch in der Bibel gesagt, ist ja ein altes Gebot. Wir wissen aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 13, Vers 34, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebet einander. Das ist nämlich das Erkennungszeichen der Christen oder der Jünger. Wie sie miteinander umgehen, welche Atmosphäre sie schaffen. So, wenn gesagt wird, wir sollen einander lieben, dann ist es kein Gefühl, keine Sympathie. Das Lieben ist natürlich in der Gemeinde einfacher, wenn man gleiche Interessen hat, wenn man gleiche Sympathien hat, wenn die Chemie natürlich stimmt, wenn man weiß, wie der andere tickt und wie er mich annimmt, da lässt sich das Lieben natürlich leichter machen. Aber unser himmlischer Vater sagt, ihr seid meine Kinder und die Liebe, die ihr braucht, um deinen Bruder und deine Schwester, der neben dir oder hinter dir, den du glücklicherweise vielleicht nicht siehst, sollst du auch lieben, weil ich dich nämlich auch liebe. Also es ist eine bewusste Entscheidung. Und damit wir die Liebe verstehen, wird uns auch gezeigt, wer richtig liebt. Jesus ist auf die Erde gekommen, kann man nachlesen, in Römer 5 wird gesagt, da werden vier Sachen genannt, die zeigen, dass Jesus seine Liebe bedingungslos war. Da steht da, als wir kraftlos waren, zweitens, als wir gottlos waren, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren. Für solche Leute hat sich Jesus aufgemacht. Und Psalm 40, 14 steht, dass Gott auf die Erde herabgeschaut hat, um zu sehen, ob ein Gerechter da war. Er hat geguckt, gesucht, von links, von rechts. Keiner war da, keiner, der Gutes tue. Und Jesus hat sich mit dieser göttlichen Liebe, die in seinem Herzen war, auf den Weg gemacht. Also unsere göttliche Liebe ist in der Lage, jemanden zu lieben, der erstmal keinen liebenswerten Anknüpfungspunkt findet. Auch nicht so schlimm. Und das ist die große Vorgabe von Jesus, dass er uns gezeigt hat, wie zu lieben ist. Im 1. Korinther 13, da kommen wir noch zu, im Hohelied der Liebe wird gesagt, wenn ich Berge versetzen könnte durch meinen Glauben, wenn ich Erkenntnis hätte, dass die anderen vielleicht die Luft wegbleibt, aber keine Liebe, wisst ihr, was dahinter steht? Da bin ich nichts, in Gottes Augen gar nichts. Also ohne Liebe geht eigentlich nichts. Zu unserem Text, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. In Bezug auf die Liebe gibt es meiner Meinung nach vier Stufen. Vier Stufen von Beziehung, auf die jemand leben kann. Wir fangen mit der schlimmsten und schlechtesten und niedrigsten Stufe an. Das ist die Stufe Mord. Das wird ja auch erwähnt. Auf dieser Stufe steht eigentlich Satan selbst, weil in Johannes 8, Vers 44 wird gesagt, er ist ein Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang. Leider erleben wir in der Bibel schon bei dem ersten Bruderpaar, Kain und Abel, dass als sie beide opfern wollten, dass Kain ein Opfer darbrachte und keine gute Motivation hatte. Er hatte keinen Glauben, steht im Hebräer 11. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und Gott guckte nicht auf das Opfer von Kain, sondern nur auf das Opfer von Abel. Und dann zeigt sich, was jetzt passiert. Kain ist neidisch auf Abel und wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Es gab den ersten Menschenmord. Kain erschlug Abel und verleugnete sogar diese Tat. Also es fing an mit Neid, es kam Zorn, Zorn entwickelte sich zu Hass und zu Ablehnung und dann gönnt man dem anderen nicht mehr sein Leben. In der Bibel wissen wir, dass die Pharisäer den Herrn auch nicht liebten, die theologische Elite. Da steht schon sogar im Markus 3, dass sie überlegten und nachdachten, wie sie Jesus umbrächten. Und wenn dieser Gedanke in unserem Herzen ist, dann sagt Jesus, dann ist das genauso schlimm wie Mord. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, wie sich in unterschiedlichen Stufen dieser negative Gedanke mit Ablehnung, mit Hass überlegen, wie kann ich den anderen schaden, ich gönne ihnen noch nicht mal die Luft zum Atmen, dann geht die Sache voran. Matthäus 5, nur mal so, wird auch etwas gesagt über die gedankliche und verbale Art des Mordens. Mord hat auch Vorstufen. Und wir können auch Menschen morden, die wir eigentlich nicht umgebracht haben, aber im Herzen. Wir können also töten mit Waffen oder mit Worten. Und wenn wir jemand nichts Gutes wünschen, dann haben wir ihn schon sprichwörtlich, das hört sich natürlich bei Johannes sehr krass an, schon sprichwörtlich ermordet. Und Jesus schaut nicht nur auf das, was der Mensch tut, das kann ja nur der Mensch machen, Jesus schaut ins Herz. Und darum spricht er auch dieses an. Darum wird auch gesagt im Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Warum? Der Dienst der Nächstenliebe, ich bedanke mich. So muss es sein. Genau. Also, wir können den anderen das Leben nicht gönnen und ihn im Herzen ermorden. Das sieht Jesus zwischen dem Schwarz und Weiß denken. Deshalb ist es wichtig, dass wir über unsere Herzensentscheidungen klar durchsehen. Die nächste Stufe, die sich nicht so dramatisch anhört, das ist die Stufe Hass oder Feindseligkeit. Den kann man in Vers 13 bis 15 sehen. Natürlich können wir sagen, wir haben niemanden umgebracht. Aber Johannes erinnert uns daran und sagt, die Sichtweise Gottes, jeder, der seinen Bruder hasst, ist nicht unfreundlich, sondern ein Menschenmörder. Weil Jesus guckt schon nach dem Ende der Sache, die sich entwickeln kann. Und das ist, denke ich mal, für uns hilfreich. Ein anderes Beispiel, in der Bergpredigt sagt Jesus öfters, das Gesetz sagt das, ich aber sage euch, was ist Ehebruch, wenn man die Ehe gebrochen hat? Genau. Was ist in Jesu Augen Ehebruch? Mein unkontrollierter Blick, den ich schweifen lasse und das Begehren nach einer anderen Frau. Und da sagt Jesus, mein lieber Freund, kontrolliere deinen Blick, lass ihn nicht laufen. Und damit will er uns schützen, dass diese unguten Gedanken, die in unserem Herzen hochkommen, dass die keinen Fuß fassen. Jesus sieht also sozusagen das Ende vor dem Anfang. Das Fazit der Sache ist, der einzige Unterschied zwischen der untersten Stufe und der zweiten Stufe ist nur die äußere Tat. Aber im Herzen ist es das Gleiche, weil es die gleiche Absicht hat. Josef, seine Brüder hassten auch Josef aus Neid und hatten im Herzen, ihn umzubringen. Gott hat darüber gewacht, dass es nicht passiert ist. Esau hasste seinen Bruder Jakob. Saul hasste seinen Wohltäter David und wollte ihn an die Wand spießen. Also sozusagen hat unkontrollierter Hass das Potenzial zum Mord. Jetzt schauen wir uns mal an, die zweite Seite schauen wir uns mal an, genau. habe mal zusammengestellt, was die Liebe, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, wo wir uns letzten Sonntag schon dran erinnert haben, an Hanna ihre Ausführung von der Mission. Da heißt nämlich das Haus, das Missionshaus, Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die bedingungslose Liebe. Das ist ein Doppelgebot und sie hat hier 8 Eigenschaften. Sie ist langmütig, sie ist gütig, sie ist freundlich, sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie vergeht nicht. 8-mal göttliche Liebe. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Liebe nicht kann. Sie kann ja nicht alles. Und das finde ich viel spannender. Was die Liebe Gottes, die in unseren Herzen steckt, weil Gott sie nach Römer 5, Vers 5 uns geschenkt hat, kann Folgendes nicht. Was die Liebe nicht kann, sie kennt kein Neid. Sie tut nicht groß, sie prahlt nicht, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu, freut sich nicht, wenn der andere Fehler macht. Schadenfreude. Es wird gesagt, dass wir, in Vers 16, dass wir schuldig sind, den anderen zu lieben und sogar unser Leben für den anderen einzusetzen. Wenn wir den anderen lieben sollen, ist es ein Gebot. Und wir haben ein wunderbares Vorbild in Jesus, der gezeigt hat, wie selbstlos er uns geliebt hat. Und es wird sogar gesagt im Jakobusbrief Kapitel 2, dass wir bei dieser tätigen Liebe zum anderen die Person nicht anschauen sollen, weil Jesus es auch nicht tut. Es hat mal jemand zu mir gesagt, der Christ, das weißt du, Wolfgang, mit dem komme ich nicht klar. Und ich sage, warum nicht? Das ist nicht meine Liga. Naja, sage ich, da musst du mal die Liga wechseln. Jesus hat die unterste Liga gespielt und nicht die Bundesliga. Und da müssen wir hin. Und es ist gar nicht so schwierig, weil uns im Prinzip die Liebe Gottes dazu fähig macht. Im 2. Korinther 2, Vers 15 wird gesagt, dass wir ein Wohlgeruch Christi sein sollen. Wir sollen eine Atmosphäre erzeugen, wo der andere sich wohlfühlt. Das kriegen wir hin, wenn wir uns dabei durch den Geist Gottes und durch die Liebe, die in unserem Herzen verwurzelt ist, auch dazu fähig machen. Und wenn diese Liebe in unserem Herzen ist, dann können wir uns mitfreuen mit dem anderen, dann können wir mitleiden, wenn er durchhängt. Sagt schon das männliche Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dann können wir mittragen, Galater 6, Vers 2 sagt, das Gesetz des Christus, einer trage des anderen Lasten. Und so können wir unserem Bruder, unseren Schwestern, denen es nicht gut geht, oder wir selbst, entlasten. Jetzt kommt die dritte Stufe. Die dritte Stufe, Vers 16 bis 17, würde ich umschreiben mit Gleichgültigkeit. Und da schauen wir uns mal den Text an. Den Text an aus Lukas 10. Von dem barmherzigen Samariter. Wir kennen ja die Begebenheit, die ist uns ja allen bekannt, aber ich möchte mal kurz darauf gucken. Also, es geht hier um 3 Leute. Es kommen gerade 2 Leute aus dem Tempel. Der eine ist ein Priester. Der Priester hat natürlich, weil er dran war, seinen Opferdienst getan, hat die Nähe Gottes genossen, hat wunderbare Gedanken im Herzen von der Größe und von der Allmacht Gottes. Der Levit, der hatte so die Aufgabe, das Gesetz zu lehren. Gottes Größe, Gottes Gebote, Gottes Zuspruch, Gottes Verheißung. Da kommt einer nach dem anderen aus dem Tempel. die Bibel unterm Arm, natürlich, na klar, die Tora und alles, hatten sie ja wahrscheinlich vorwiegend sogar im Kopf. Auf einmal haben sie so wunderbare Gedanken, weil sind sie zu Hause, keine Zeit. Einmal liegt da so ein merkwürdiger Mensch auf der Erde, da steht da halb tot. Jetzt zeigt sich auf einmal, was in unserem Herzen ist. Das ist ein Herz, sieht man ja. So, spätestens dann, wenn wir in so eine Situation kommen, wird sich zeigen, wie weich unser Herz ist. Ganz hart. Hart, dunkel, schmutzig. Am liebsten würde ich es fallen lassen und es fällt auseinander. Und hinten ist ein Loch drin, es ist sogar noch hohl. So, und jetzt zeigt sich im Prinzip, wie die beiden Glaubensmänner, die aus der Beziehung zu ihrem Gott mit einem Auftrag für andere, Gesetz lehren, Opfer tun und so weiter, kommen und sagen, nein, das können wir nicht machen, das geht nicht. Und sie wechseln die Straßenseite, um sich nicht zu verunreinigen. Stellt euch mal an, so einen dreckigen Menschen, fest mal an, man wird schmutzig. Aber was noch viel schlimmer war für die Juden, wenn derjenige ihn angefasst hätte und er wäre gerade gestorben oder war schon tot, war er 7 Tage unrein. Schrecklich der Gedanke. Nichts wie weg. Alle beide. Ohne dass sie sich abgesprochen haben. Ich will damit nur sagen, jetzt sehen wir den Nächsten kommen. Und es war ein Samariter, der von den Juden stark verachtet wurde, weil sie so eine Mischreligion hatten, die die Juden nicht ertragen konnten. Die sind sogar durch diese Landesgebiete, haben sie einen großen Bogen gemacht, um sich dort nicht gedanklich theologisch zu verunreinigen. Jetzt kommt der da an und sieht den Mann halbtot liegen. Und jetzt passiert eins, da steht etwas von seinem Herzen. Er wurde innerlich bewegt. Wir sehen unsere Lebensumstände durch unseren Herzenszustand. In Epheser 1, Vers 18 steht, dass wir erleuchtete Herzen haben möchten, damit wir unsere Berufung erkennen. Sie gucken also sprichwörtlich durch das Herz die Umstände des Lebens an. Und wenn ich ein Herz habe, was keine Barmherzigkeit hat, keine Liebe hat, weil es nicht angefüllt ist von meinem Herrn, dann sehe ich den anderen schmutzig und sage, ja, bist du vielleicht selbst dran schuld, vielleicht hast du dich mit den Räubern angelegt, warum hättest du nicht einen anderen Weg nehmen können? Und der barmherzige Samariter hatte Liebe, hatte Mitgefühl, hatte Barmherzigkeit im Herzen und sieht alles ganz anders, die gleiche Situation. Also 3 Leute sehen etwas, 2 so und die anderen so. Wir sehen durch unseren Herzensumstände das, was in meinem Herzen ist, meine Umgebung. Das habe ich so überlegt, wie mache ich das so? Manche Geschwister sind ja gar nicht so einfach. Die denken anders wie ich, die sind anders geprägt wie ich, warum weiß ich auch nicht. Die gucken manchmal nicht so freundlich, ich verstehe das nicht. Wie soll ich denn mit den Leuten umgehen? Ich will euch mal sagen, wie das geht. Setz dir die Agape-Brille auf. Und jetzt sehe ich auf einmal mit meiner göttlichen Liebesbrille meinen Bruder und meine Schwester in dem echten Wert, den Jesus ihnen geschenkt hat. Oh nein! Ich erkenne seine Christusähnlichkeit. Was? Jetzt stelle ich fest, Mensch, den brauche ich ja für mein Wachstum. Klar ist er anders und denkt auch anders, aber seine Andersartigkeit ist für mich Ergänzung und vielleicht sogar Korrektur. Vielleicht lag ich daneben. Meine Güte. Vielleicht gibt er mir auch Schutz vor Verirrung. Vielleicht brauche ich ihn mal als Lastenträger. Ich muss mich doch mit ihm gutstellen. Meine Güte. Jetzt stelle ich fest, ich finde gar keine Fehler mehr an ihm. Gar keine Verschrobenheit. Schwächen sich auch nicht. Wunderbar. So kann es gehen, wenn wir die Liebe Gottes, die wir selbst erfahren haben, vor unseren Blicken stellen und den anderen zu erreichen. Im 1. Petrus 4, Vers 8 wird gesagt, die Liebe Gottes deckt Sünden zu. Sie reißt sie nicht auf und sagt, habt das schon gehört? Deckt zu und betet für den anderen. Das macht die Agape-Liebe aus. Jetzt kommen wir zu der vierten Stufe, die christliche Liebe. Ich habe mal so überlegt, von Vers 18 bis 24. Jesus liebte seine Jünger. Jesus hatte, da er immer Gott war, die göttliche Vorkenntnis und wusste, was am Ende kommt. Jesus liebte den Petrus, auch wenn er ihn gewarnt hat, du wirst mich dreimal verleugnen. Er liebte ihn trotzdem. Jesus hatte Mühe, seine Jünger zu verstehen. Er hat dreimal eine Leidensankündigung gemacht und da haben sie sich danach gestritten. Wer ist denn nun der Größte von uns? Haben wir noch gar nicht geklärt. Solche Geschichten waren in den Herzen der Jünger. Und das Schärfste ist, dass Jesus sogar den Judas Iskariot durchliebte bis zum Ende. Bis zum Ende. Er hat indirekt mehrmals gesagt, einer von euch ist ein Teufel. Einer von euch wird mir überliefern. Er hat nicht gesagt, du bist es oder du. Das hat er nicht gesagt. Und wenn so ein göttlicher Mensch wie Jesus so eine große Liebe entfaltet hat, dass er die Verschrobenheit, dieses Unverständnis seiner Jünger und was noch alles kommen macht, durchgetragen hat, dann haben wir ein wunderbares Beispiel. Wenn wir an Jesus seine Fußwaschung denken, in Johannes 13. Und jetzt kommt es darauf an, wir sollen es genauso tun. Ein Beispiel, wie das so aussehen kann, aus dem Alten Testament. Als Mose auf dem Berg war und sollte die Gesetzestafeln empfangen, haben die Israeliten gedacht, Mose kommt nicht wieder und haben dann zu Aaron gesagt, wir brauchen einen Gott, den wir uns angucken können. Und dann ist das passiert, was nicht passieren sollte. Es gab ein goldenes Kalb und so weiter und so fort. Und Gott hat gesagt, weißt du, Mose, dieses halsstarrige Volk rotte ich aus. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Was sagt Mose? Endlich hast du es verstanden. Er sagt, nein, das kannst du nicht machen. Da machen sich ja die umliegenden Völker lustig. Und dann sagt Mose etwas, was zeigt, was für ein volles, liebevolles Herz er hatte für seine Geschwister, die ihn wirklich zutiefst verletzt haben. Er sagt, wenn du die Sünden des Volkes nicht vergeben kannst, so lösche mich dafür aus dem Buch des Lebens. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er würde für dieses Volk, was gesündigt hat, in die Gottesferne gehen, damit Gott von diesem Gericht abschreckt. 2. Mose 32 nachzulesen. Der Dienst am Nächsten mit der göttlichen Liebe unterwegs. Dafür gibt es himmlischen Lohn. Wir brauchen es nicht umsonst tun. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Sinne, steht in der Bergpredigt, in meinem Sinne jemand ein Glas Wasser gebt, das nehme ich zur Kenntnis. Aber ich habe mir auch gesagt, also der Dienst am Nächsten hat Ewigkeitswert und himmlischen Lohn. So, aber es gibt auch andersrum eine große Verantwortung für uns als Christen, weil nämlich es einen Richterstuhl des Christus gibt im Himmel, wo Jesus mal mit mir, mit dir, jeden Einzelnen das Leben anschaut und es bewertet, es ist keine Verurteilung, es bewertet und belohnt, was wir für ihn in seiner Liebe für den Nächsten getan haben, im Lichte Christi. Jetzt möchte ich noch zum Schluss sagen, der Blick nach außen, da geht es letztendlich darum, dass wir auch die Augen aufmachen. Jetzt gucken wir uns mal Kapitel 4 von 1 bis 6 noch kurz an. Der Blick nach außen und Warnung vor falschen Lehrern. Genau. Wichtig ist immer, eine prüfe die Quelle steht da. Das kann man natürlich sich sagen, wie soll ich die Quelle prüfen? Wir sind im Hauskreis im Markus-Evangelium, da sind wir an einer Stelle vorbeigekommen, Kapitel 3, wo ein besessener Mensch durch den Dämon sagt zu Jesus, du bist der Heilige Gottes. Das haben wir so gedacht. Das ist ja wunderbar, dass das mal einer erkennt. Die Pharisäer haben es ja nicht begriffen. Was sagt Jesus? Halt den Mund und schweig. Eine gute Aussage ist falsch. Warum ist sie falsch? Ganz einfach, kommt aus der falschen Quelle. Das habe ich mir gemerkt. Und so kann es also sein, dass wir die prüfen müssen, die Quelle, was daraus hervorkommt. Und Johannes benennt drei Kennzeichen der Irrlehrer. Die haben wir schon gestreift im Kapitel 2. Da wird gesagt, Irrlehrer verlassen die christliche, ich fasse es mal zusammen, verlassen die christliche Gemeinschaft. Oder sie sind noch in der Gemeinde, aber nicht echt zugehörig. Sie unterlaufen mit ihr unguten Gedanken. Gut, ich will es jetzt nicht im Detail nennen, was es sein können. Dann wird gesagt, als zweiter Punkt, im zweiten Kapitel, Vers 22 bis 25, sie verleugnen den christlichen Glauben. Nee, so kann man heute nicht mehr denken. Und das verstehen die Menschen nicht und sie bringen das im Verruf. Und das Schlimmste an der Sache ist, sie verführen dadurch auch treue Christen. Der wichtigste Prüfstein wird in Vers 2 gesagt, die Menschwerdung des Herrn Jesus Christus, also die Person Christi im Fleisch gekommen. Es gibt Leute, die sagen, er war ein toller Mensch, aber Gott war er nicht auf diese Erde. Er hat sich ja so entkleidet, dass sie ihn noch nicht mal wahrgenommen haben. Ich will mal kurz zusammenfassen, was das für mich heißen kann oder für uns heißen kann, was unsere Glaubensgrundlagen sind, an die nicht gerüttelt werden. Jesus war zu jedem Zeitpunkt wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir glauben an die inspirierte Schrift der Bibel. Wir glauben daran, dass Jesus zu jedem Zeitpunkt sündlos war und ist. Wir glauben an die Jungfrauengeburt durch den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass wir Sühnung bekommen durch das Blut Jesu Christi. Wir glauben an die Rechtfertigung und so weiter. Das sind Dinge, die unsere Glaubensgrundlage sind. Und wenn die unterlaufen wären, dann erkennt man in irgendeiner Form mehr oder minder die Irrlehren. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der zu mir gesagt hat, weißt du, Wolfgang, hast du schon mal über die Größe Gottes nachgedacht, über seine Liebe? Die reicht für alle aus. Ja und? Auch für Menschen, die gleichgeschlechtlich sich paaren wollen, das ist nicht weiter schlimm. Und ich muss sagen, da sagt die Bibel was anderes, zum Schutz einer jeden Persönlichkeit. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, im Vers 4 am Ende wird gesagt, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der in der Welt ist. Also wir haben zwei Sachen, die sehr groß sind. Einmal ist es in Vers 20, wo gesagt wird, das haben wir nicht so direkt erwähnt, Gott ist größer als unser Herz. Wenn unser Herz versagt ist, wissen wir, dass Gott es gut meint und es größer ist. Und hier in Kapitel 4, Vers 4 wird gesagt, dass der Heilige Geist, also der Geist Gottes, der in uns ist, größer ist als der Widersacher, als Satan oder seine Leute, die Irrlehrer. Weil Satan wird auch beschrieben als Gott dieser Welt. 2. Korinther 4. Und das zeigt uns, dass wir durch unseren festen Glauben erkennen, was ungute Lehren sind, weil damit auch ein ungutes Gedankengut dahinter steht. Und wir sind darin Überwinder. Am Anfang, Kapitel 2, Vers 13, haben wir darüber nachgedacht, da wird etwas gesagt über Jünglinge. Jünglinge sind Überwinder des Bösen. Durch was? Durch das Wort Gottes. Und ich kann euch nur sagen, ihr jungen Leute, lest die Bibel. Und wisst ihr warum? Weil heute keiner mehr die Bibel liest. Und das ist das fünfte Evangelium, dass wir als Christen Menschen Leuten sagen, was da drin steht, und dann, damit sie es auch verstehen. Und damit wir auch klar wissen, was eine Irrlehre, eine ungute Lehre ist, die sich erstmal gut anhört. Zum Schluss möchte ich sagen, wir haben begonnen mit dem Blick nach innen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie verspürst du wieder neu die Kraft, die aus dem göttlichen Geliebtsein, was wir selber erleben dürfen, entsteht, um die Agape-Liebe zu meinem nächsten Bruder, zu meiner nächsten Schwester weiterzutragen und sichtbar zu machen. Und bevor du losgehst, kannst du diese Brille haben, um den anderen in seiner Wertigkeit und Vollkommenheit in Christus zu sehen. Und das andere ist, Johannes wird im Kapitel 1, Vers 1 als Augenzeuge beschrieben. Und lasst uns nach Hause gehen heute mit den Gedanken, wir sind ein Augenzeuge der Liebe des Christus, die wir gehört haben, die wir gesehen haben, die wir angeschaut und betrachtet haben, da steht sogar, und unsere Hände betastet haben. Und mit diesen Gedanken dürfen wir uns dem Bruder und den Schwestern nähen und ihnen seiner Wertigkeit dankend anschauen.
Vielen Dank, Wolfgang. An der Stelle verabschieden wir den Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Falls es euch nicht gut geht, beten wir, dass Gott euch Heilung schenkt, euch stärkt und schützt. Und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder hier sein könnt.